Erhebe dich, König. Nimm dir deinen Kopf. Umfasse dir deine Knochen. Sammle dir deine Glieder. Wische dir die Erde von deinem Fleisch. Empfange dir dein Brot, das nicht schimmeln, dein Bier, das nicht sauer werden kann. Mögest du an die Türflügel treten, die die Untertanen abwehren. Möge dein Bar leben, deine Gefäße gedeihen, dein Gesicht offen sein auf den Wegen der Finsternis. Staatliches Museum ägyptischer Kunst. Auf die Ohren. Der Museumspodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Auf die Ohren. Wir rufen ja immer wieder dazu auf, dass Sie uns gerne Themen vorschlagen können, die Sie interessieren. Und so ist diese Folge auch einem Wunsch der Zuhörerschaft geschuldet. BB Großvezier, sei gegrüßt an dieser Stelle, regte an auf YouTube, dass wir doch einmal über die Pyramidentexte sprechen könnten. Und das tun wir heute. Sie haben eben am Anfang schon einen Auszug aus diesem Textkorpus gehört. Wir, das sind Roxane Bicker, Leitung der Kulturvermittlung, und
Jan Dahms, Konservator am Ägyptischen Museum in München.
Huch, eine neue Stimme. Normalerweise hören Sie hier immer jemanden anders. Jan Dahms war schon einmal bei uns im Podcast zu Gast. Wir haben ihn in der 6. Folge der 1. Staffel vorgestellt, wenn Sie da ein bisschen mehr über ihn erfahren wollen. Arnulf Schlüter, der normalerweise bei mir hier zu Gast ist, lässt herzlich grüßen, ist aber gerade in anderer Mission unterwegs. Was nicht heißen soll, dass Jan heute nur ein Ersatz ist, mitnichten, denn Jan, du hast dich im Rahmen deiner Promotion intensiv mit den Pyramidentexten auseinandergesetzt. Bevor wir dazu kommen, worüber du gearbeitet hast, sag doch mal, was sind denn nun eigentlich die Pyramidentexte?
Die Pyramidentexte sind die älteste Sammlung religiöser Texte der Menschheitsgeschichte, die uns überliefert sind. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen Text, sondern viele verschiedene einzelne Sprüche.
Über 800 sind, glaube ich, inzwischen bekannt, und wahrscheinlich gibt es noch viel, viel mehr, wenn man die demnächst vielleicht noch irgendwie findet.
Ganz genau. Also durch weitergehende archäologische Missionen kommen hier auch immer noch neue Texte hinzu. Die ältesten dieser Texte wurden aufgezeichnet am Ende der 5. Dynastie in der Pyramide des Königs Unas. Während es in den früheren Pyramiden, gerade auch in den bekannten des Cheops, Chephren und Mykerinos in Gizeh, noch keinerlei Texte gibt. Diese Grabkammern und Pyramideninnenwände sind völlig undekoriert.
Um das nochmal so ein bisschen zeitlich einzuordnen, wir befinden uns hier mitten im Alten Reich in der Zeit um ungefähr 2300 vor Christus, also 4300 Jahre vor unserer Zeit. Der Ursprung dieser Texte ist aber sicherlich noch älter. Aber hier im Innern dieser Pyramide wurden sie erstmals schriftlich fixiert. In diesem Unterbau der Unas-Pyramide finden sich rund 280 dieser Pyramidentexte. Weitere Auszüge finden wir in den Pyramiden des Teti, Pepi des Ersten und des Zweiten, des Merenre und einer ganzen Reihe von zugehörigen Königinnen.
Auffallend ist eben, dass wir diese Texte nur aus dem königlichen Bereich kennen, also des Königs selbst und seine Ehefrauen.
Also die königliche Familie, wenn man so sozusagen will. Und wir haben ja eben schon gesagt, dass es also nicht nur einen großen Zusammenschluss, also einen Pyramidentext, sondern die Pyramidensprüche, kann man vielleicht sagen, gibt. Und dass die auch immer wieder individuell ausgewählt und neu zusammengestellt und durchaus auch erweitert worden sind. Das heißt, man findet natürlich manche Sprüche des Öfteren, manche verlieren sich dann im Laufe der Zeit und manche kommen dann auch immer wieder neu dazu.
Grundsätzlich kann man aber sagen, es geht immer um das ewige Weiterleben des verstorbenen Königs. Man glaubte also an ein Weiterleben im Jenseits, das heißt eine ewige Existenz zusammen mit den Göttern. Grundsätzlich war die Vorstellung für alle Menschen relevant, doch blieben die gesellschaftlichen Strukturen, die man auch im Diesseits kannte, auch im Jenseits bestehen.
Das heißt also, reich blieb reich, hochstehend hochstehend und arm blieb halt auch arm und ohne große Relevanz.
Und König bleibt König. Und zwar hat er eine ganz besondere Rolle, gerade in der Zeit des Alten Reiches. Er gilt nämlich als Gott König. Er ist also Sohn des Sonnengottes Re und Mensch zugleich in einer Person. Nach seinem Tod steigt er dann zum Himmel auf und vereint sich dort mit den anderen Göttern, mit seinen Vorfahren, die dort auch bereits als Götter sind.
Der König steigt also zum Himmel auf, wird dann quasi ein Stern unter den anderen Göttern am Himmel. In den Texten wird sein Dasein am Himmel beschrieben, aber auch die Rolle, die der König als Osiris einnimmt. Das heißt, so wie der Gott Osiris gestorben und zum Herrscher des Jenseits geworden ist, so wurde auch der verstorbene König zu Osiris im Jenseits. Das mag für uns ein Widerspruch sein. Einerseits wohnt der König zwischen den Sternen am Himmel, andererseits verortete man das Jenseits aber auch im Westen oder auch in einer Art Unterwelt. Wir haben dieses Phänomen oft im alten Ägypten. Wir in unserer heutigen aufgeklärten westlichen Welt, wir erwarten eine einzige rationale Erklärung. Die Menschen im alten Ägypten hatten aber meist mehrere ganz unterschiedliche Erklärungen für ein und dasselbe Phänomen, die sich auch oftmals widersprachen, zumindest in unseren Augen. Für die alten Ägypter waren es einfach nur unterschiedliche Blickwinkel auf ein und dasselbe Phänomen.
Und gerade in der Zusammenschau dieser unterschiedlichen Phänomene zeigt sich dann erst, was man als Wahrheit, als das Ganze verstehen konnte.
Nämlich eben nicht die eine Wahrheit, sondern ganz viele unterschiedliche Aspekte, die dann das große Ganze zusammenbilden.
Und das spiegelt sich dann auch eben in der Vielfalt und in den Unterschieden zwischen den verschiedenen Sprüchen der Pyramidentexte wider. Schauen wir uns aber vielleicht zunächst erstmal an, wie die aufgezeichnet wurden in den Pyramiden, in den unterirdischen Kammern.
Wenn man sich so altägyptische Reliefs oder Inschriften vor Augen führt, dann ist es ja normalerweise, dass Bild und Text dort eine Einheit bilden. Dass wir also auch immer Darstellungen von Personen, vom König, von Göttern, von Alltagsszenen haben und die dann durch die Inschriften quasi illustriert werden, beziehungsweise dass die Bilder dann auch die Inschriften noch einmal erklären. Aber bei den Pyramidentexten ist es ein wenig anders.
Hier gibt es nämlich nur die Texte, die in Kolumnen an den Wänden angebracht wurde. Das Einzige, was wir darüber hinaus noch finden, sind an den Decken in den Kammern, die mit Sternen geschmückt wurden.
Wir verlinken die Texte, die wir hier haben und auch ein paar Bilder von den Pyramidentexten, dass Sie sich das Ganze mal vorstellen können, wie gehabt in den Shownotes von unserem Podcast, sodass Sie da selbst einfach noch ein bisschen weiter forschen können.
Der dann dadurch sehr formal wirkende Aufbau und sehr gleich, also die Räume wirken alle gleich an den Wänden, wird noch dadurch verstärkt, dass jeder Spruch, jede Formel mit den Worten beginnt, Jet Medu, wie wir sagen würden, was so viel bedeutet wie zu rezitieren. Also hier wird ganz klar gesagt, diese Sprüche stehen dort nicht nur als Schrift, sondern sie sollen gesprochen werden. Das gesprochene Wort entwickelt erst seine Kraft und seine Macht. Und so sind sie in gewisser Weise dort wie eine ewige Rezitation, die den verstorbenen König umgeben.
Die einzelnen Sprüche unterscheiden sich in ihrem Inhalt natürlich und auch in ihren formalen Kategorien. Es gibt da teilweise sehr kontroverse Diskussionen und es stehen dabei Überlegungen, die sich einerseits an der räumlichen Verteilung innerhalb der Pyramide oder andererseits auch an der Sprecherstruktur orientieren.
Genau, damit ist zum Beispiel gemeint, dass es entweder der König ist, der unmittelbar mit einem Du angesprochen wird, er wird also aufgefordert, er ist eher passiv. Andererseits, wie wir es auch am Anfang schon gehört haben oder noch hören werden, bewegt er sich selber aktiv. Das heißt, es wird dann über ihn in der dritten Person gesprochen.
Ein ganz zentraler Bestandteil sind Texte, die auch einen rituellen Bezug haben. Also das impliziert diese Rezitation und der Anbringungsort im Rahmen der Bestattungszeremonie, wenn man so sagen will, ja schon direkt. Insbesondere auch zur rituelle Texte zur Opferliste sowie zur Versorgung des Verstorbenen mit Speisen, Salben und Kleidung und dem zur Bestattung gehörigen Mundöffnungsritual, wo der Verstorbene ja wieder befähigt sein soll, auch im Jenseits seine Sinnesorgane zu nutzen, zu sprechen, zu essen, zu hören, zu riechen. In diesen Texten finden sich zudem auch interessanterweise szenische Anmerkungen, also geradezu Handlungsanweisungen. Das heißt, es wird nicht nur rezitiert, sondern es wird da auch andere Sachen getan. Es werden Dinge hochgehoben oder zur Erde gelegt. Also man kann sich das fast auch vorstellen wie so eine Art, naja, Theater, wie ein Ritual eben.
Ergänzt werden solche eher sachlich gehalteneren Texte dann durch reichhaltige mythologische Erzählungen, in die der König eingebettet wird, die auf Osiris anspielen.
Der König, aber der eben die Rolle des Osiris im Jenseits dann einnimmt und ihm nachfolgt. Mhm.
Genau, und den König auch ganz deutlich eben in eine Götterwelt integrieren und ihn dort auftreten lassen. Und dann gibt es noch eine weitere Gruppe, die ich als apotropäische Texte bezeichnen würde, oft auch als Zaubertexte bezeichnet, wobei hier der Begriff eben möglicherweise auch verwirrend ist.
Apotropäisch sollten wir vielleicht nochmal erklären, das heißt einfach unheilabwendende Texte, also die gegen schlechte Einflüsse gerichtet sind.
Ganz besonders häufig treten hier so auch Schlangen auf, also gefährliche, giftige Tiere, wo man übrigens auch sehen kann, dass teilweise die Zeichen, die Hieroglyphenzeichen, die solche gefährlichen Tiere zeigen, an diesen Stellen bewusst beschädigt wurden oder unschädlich gemacht wurden, sodass auch von den Zeichen selbst keine Gefahr für den König ausgeht.
Das heißt, dass die Schlange, also das Zeichen der Schlange, dann quasi in der Mitte manchmal durchgeschnitten ist oder dass ein Messer drin steckt. Also man hat wirklich die Zeichen selbst versucht, unschädlich zu machen.
Durch die Summe dieser Texte wird der König auf seine neue Existenz vorbereitet. Wir, die Ägypter selbst, verwenden dazu den Begriff des Aach, eines verklärten Jenseitigen. Und besonders deutlich wird dies in den Texten, die auch die Himmelsfahrt beschreiben.
Eine Rampe wird ihm zum Himmel gebaut, dass er darauf zum Himmel steige. Er steigt auf dem Rauch des großen Duftes auf. Er fliegt als Vogel und lässt sich nieder als Skarabäus auf einem leeren Sitze, der in der Barke des Reh ist. Er rudert im Himmel in deinem Schiffe, o Reh, er starkt in deinem Schiffe, o Reh. Wenn du aus dem Horizonte hervorgehst, so ist er mit seinem Stabe in der Hand der Fahrer deines Schiffes, o Reh. Du steigst zum Himmel auf, du entfernst dich von der Erde.
Dieser Text beschreibt also sehr schön, wie der verstorbene König sich an den Himmel begibt. Und das macht er auch übrigens so, wie man im alten Ägypten reist, mit einer Barke, so wie wir es auch vom Sonnengott kennen. Und Ziel ist dort der Bereich, in dem sich die zirkumpolaren Sterne befinden. Die Ägypter sagen dazu, das sind die unvergänglichen Sterne. Eben die Sterne, die man auch das ganze Jahr übersehen kann.
Genau, also die Zirkumpolarsterne, das sind Sterne, die sich bei uns in unseren Breiten in der Nähe des Himmels Nordpoles befinden, die um den Nordpol zu kreisen scheinen und nie unter den Horizont sinken. Zum Verständnis, bei uns gehört zum Beispiel der große und der kleine Wagen dazu. Das sind Sternbilder, die man das ganze Jahr über am Himmel sieht. Hingegen hat man zum Beispiel Sommer- oder Wintersternbilder, die dann eben nur während der entsprechenden Jahreszeiten zu sehen sind. Und natürlich ordnet sich der König zu den zirkumpolaren Sternen hinzu, zu denen, die immer am Himmel zu sehen sind, den unvergänglichen. Und an ihr Schicksal richtet sich dann auch der verstorbene König. Daneben kann der Himmel aber auch als die Göttin Nut gedacht sein, die mit dem Verschlucken und Gebären der Gestirne, also von Sonne und Sternen, den ewigen Kreislauf in Gang hält, beziehungsweise in anderer Vorstellung an oder in deren Körper die Gestirne entlangfahren. Und auch das können wir uns einmal anhören. Nut, Bereite dich aus über Osiris Karennen hier, damit du ihn verbergen wirst vor Seth und damit du ihn umfängst, Nut. Du bist gekommen, damit du deinen Sohn versteckst. Du bist gekommen, damit du diesen Größten unter deinen Kindern umfängst. Nut, beuge dich über deinen Sohn Osiris Karennen hier, damit du ihn umfängst, diesen Größten unter deinen Kindern. Nut, du bist mächtig geworden im Bauch deiner Mutter, noch bevor du geboren warst. Mögest du diesen Osiris Karennen hier umfangen, damit er nicht stirbt. Also der König wird zu einem der unvergänglichen Sterne. Der König wird aber auch von Nut am Himmel empfangen. Das sind diese sich widersprechenden Vorstellungen, wie wir das Ganze haben. Der Himmel wird in den Pyramidentexten aber auch manchmal als eine Art Ozean, als Himmelsgewässer gedacht, wie wir das eben schon gesehen haben, auf der auch die Barke der Götter fährt. Und es ist ganz spannend, man kann aus diesen mythologischen Texten sehr viel über die Vorstellung der alten Ägypter über den Sternenhimmel herauslesen. Man mag das gar nicht als eine Astronomie bezeichnen, denn Astronomie war es nicht. Es war keine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Sternenhimmel, was die alten Ägypter gemacht haben, sondern für sie war es Teil ihrer Welt, es war Teil der Götterwelt. Aber trotzdem erkennen wir unsere astronomischen Vorstellungen dort wieder. Diese Barke, die fährt nämlich zwischen zwei Ufern hin und her auf einem Kanal, das ist der sogenannte Ra-Kanal. Und diesen Kanal, den man sich dort am Himmel vorgestellt hat, den erklären wir uns heute als die Ekliptik. Die Ekliptik ist die Zone am Himmel, in der der Mond, die Sonne und auch die Planeten ihre Bahn ziehen. Das ist also eine ganz bestimmte Zone. Und diese Zone, die haben die alten Ägypter eben nun als diesen Ra-Kanal angesehen. Das heißt, sie haben den Himmel sehr genau beobachtet. Sie haben auch die Phänomene dort sehr genau erkannt, aufgezeichnet, aber eben nicht als naturwissenschaftliche Erkenntnisse, sondern rein in ihrem mythologischen Glaubensgebäude verortet. Und das ist mitunter nicht ganz einfach. Also auch die Planeten wurden als Abbilder des Gottes Horus gesehen. Es waren also wirklich Götter, zu denen dann auch der König unter den Sternen gehörte. Aber das dann wiederum auf unsere heutigen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse umzubiegen, das ist mitunter nicht ganz einfach. Und wir sagen ja eigentlich in fast jeder Folge, da müsste man mal eine eigene Folge drüber machen. Genauso haben wir es auch mit der altägyptischen Astronomie. Auch da könnte man noch mal länger drüber reden und auch über diese ganz andere Herangehensweise, die wieder unserem westlich-rationalen Denken total entgegengesetzt ist.
Vielleicht kann man das ein bisschen zusammenfassen mit, Sie haben die Dinge, die Sie beobachtet haben in der Welt, in diesem Fall am Himmel beobachtet haben, übertragen in eine mythologische Erzählung, in etwas, was Ihnen auch die ganzen Vorgänge erklärt und nachvollziehbar macht.
Genau, Sie haben das Ganze beschrieben und beobachtet, aber Sie haben nie etwas vorausberechnet. Das ist eben etwas, was Sie von den anderen Kulturen unterscheidet. Ja. Das heißt, man hat auch keine astronomischen Phänomene wie beispielsweise Sonnen- oder Mondfinsternisse vorausberechnet. Das war nie die Absicht. Aber wozu auch? Es ist halt eine Götterwelt und es ist ein Geschehen, was dort am Himmel immer und immer wieder passiert. Das musste man nicht vorausberechnen.
Vielleicht schauen wir uns noch mal einen ganz besonders spannenden Spruch an.
Sie sind ja eigentlich alle spannend. Ne? Wir können über jeden einzelnen von diesen 800 Sprüchen reden, aber
Dann zitieren wir hier vielleicht Joachim Spiegel, einer, der sich ganz früh mit den Pyramidentexten befasst hat, der diesen sogenannten Kannibalenhymnus als eines der großartigsten Werke der gesamten Weltliteratur bezeichnet hat.
Hört, hört.
So weit würden wir jetzt hier wahrscheinlich nicht gehen, aber wir vermitteln uns doch mal einen Eindruck davon.
Es stürmt der Himmel, es verdunkeln sich die Sterne, es wanken die Himmelsbogen, es zittern die Knochen des Akeru. Es erstarrt aber jede Bewegung, nachdem sie den Unas gesehen hat. Erschienen als Seele, als der Gott, der von seinen Vätern lebt, der sich von seinen Müttern nährt. Unas ist der Stier des Himmels, der Mangel litt, der deshalb in sein Herz gab, zu leben von dem Wesen jedes Gottes, der ihre Eingeweide frisst, nachdem sie dazu gekommen waren, ihren Leib mit Zauberkraft zu füllen auf der Flammeninsel. Unas ist einer, der Menschen frisst, der von Göttern lebt. Unas ist es, der ihre Zauberkraft frisst, der ihre Geisteskräfte verschlingt. Es sind ihre Großen für sein Morgenmahl. Es sind ihre Mittleren für sein Abendmahl. Es sind ihre Kleinen für sein Nachtmahl. Es sind ihre Greise und Greisinnen für seine Räucherung. Der Große derer im Norden des Himmels ist es, der ihm das Feuer anlegt an die Kessel, die sie enthalten, mit den Schenkeln ihrer Ältesten. Es dienen die Bewohner des Himmels dem Unas, wenn die Feuerstätten für ihn angezündet werden mit den Beinen ihrer Frauen. Es kreisen um ihn die beiden Himmel insgesamt. Es dienen ihm die beiden Ufer. Unas ist der große, mächtige. Wer von ihm gefunden wird auf seinem Wege, den frisst er sich auf, Stück für Stück. Unas nährt sich von Lungen, die weise sind. Er befriedigt sich daran, von Herzen zu leben, nämlich von ihren Zauberkräften. Die Würde des Unas kann ihm nicht fortgenommen werden, denn er hat sich ja die Weisheit jeglichen Gottes einverleibt.
Ja, wenn wir diese Beschreibungen hören, die ja doch sehr martialisch und sehr drastisch auch geschildert sind.
Sehr bildhaft, in der Tat.
Dann fragen wir uns schon, was steckt dahinter? Woher kommen diese Ideen?
Wir haben in der Vorbereitung dieser Folge schon eine ganze Zeit auch darüber diskutiert, inwieweit wir hier jetzt eigentlich noch einsteigen wollen. Man kann auch zu diesem Kannibalenspruch eine ganze eigene Folge machen. Nur so viel. Mit Sicherheit steckt dort auch ein realweltlicher Ritus dahinter. Kannibalenhymnus klingt nun natürlich sehr plakativ genommen. Das heißt jetzt nicht so, dass die alten Ägypter in der Frühzeit Kannibalen waren, dass Unas dort wirklich irgendwie Menschenopfer verbracht hat, wie man sich das sonst immer nur Blutströme an den Maya-Pyramiden oder so etwas vorstellt. Mitnichten. Also da haben wir keine Belege für in dieser Zeit. Das wird man also so wahrscheinlich nicht gemacht haben.
Interessant ist natürlich, oder grundsätzlich steht hier etwas im Vordergrund, das erstmal die Macht des Königs zeigt, der eben ja in seiner gottgleichen Stellung in gewisser Weise auch über die Leben von Menschen gebieten kann.
Genau.
Und das Zweite ist, was die Aufnahme, Essen, Verschlingen, also verschiedene Formen der Nahrungsaufnahme, die kennen wir sehr häufig auch aus magischen Texten. Mhm. Also hier wird etwas in sich aufgenommen.
Genau. Und es sind dann natürlich die Herzen der Götter. Das Herz war für die alten Ägypter der Sitz der Seele. Das, was das Wesen eines Menschen oder auch eines Gottes ausmacht. Und indem er nun die Herzen der Götter oder auch anderer Wesen in sich aufnimmt, macht er sich deren Zauberkraft zu eigen. Das heißt, natürlich ist es hier in einem übertragenen Sinne zu verstehen, aber es ist trotzdem schon etwas sehr, ja, bildhaft Drastisches und auch ziemlich, ziemlich Einzigartiges in dieser Art, wie wir das hier finden. Es ist ein Thema, auch in der Vorbereitung dieser Folge, zu dem man gar nicht wirklich viel findet. Das sind eben Kannibalismus im alten Ägypten. Es sind auch die immer wieder angesprochenen Menschenopfer im alten Ägypten oder auch die sogenannten Gefolgschaftsbestattungen in der ganz, ganz frühen Zeit. Man hat mitunter manchmal so das Gefühl, dass das solche Themen sind, mit denen sich der Fachbereich, die Ägyptologie, auch gar nicht so richtig auseinandersetzen will. Gerade mit diesem Kannibalismus habe ich mich ein bisschen mehr beschäftigt, da stößt man immer auf sowas wie, hat's nicht, gibt's nicht, wollen wir nicht, sehen wir nicht, haben die guten, schönen, großen, kulturell fortgebildeten Ägypter nicht gemacht. Und vielleicht ist es dann doch mal wert, sich auch mit solchen unangenehmen Themen einfach auseinanderzusetzen, um dann noch ein bisschen mehr auch von der Geisteswelt der alten Ägypter zu verstehen, denn es gehört nun mal ganz klar dazu.
Aber zum einen haben wir hier natürlich, sind wir angewiesen auf ganz frühe Dinge, in denen die Quellenlage sowieso etwas schwieriger oder schlechter nachzuvollziehen ist, insbesondere weil wir keine schriftlichen Aussagen dazu haben. sondern ganz klar auf archäologische Funde, bis auf wenige Ausnahmen, angewiesen sind.
Und da ist es natürlich halt immer wieder die Interpretation. Wie interpretiert man solche Bilder? Und das kann man natürlich je nach, wie soll ich sagen, Geisteshaltung mal so oder auch mal so machen. Also das kommt auch immer ganz wieder auf die Sicht der Dinge an und auf die Absicht auch, mit der man an eine solche Forschung herangeht. Aber das betrifft viele Aspekte der Forschung allgemein. Man sieht nur das, was man schon kennt, und man sieht auch nur das, was man gerne sehen will. Diesen Kannibalenspruch, den finden wir auch in späteren Texten wieder. Denn die Pyramidentexte verschwinden nicht einfach. In späterer Zeit verändern sie sich, sie werden weiter tradiert und demokratisiert. Der Jan kriegt jetzt gleich einen halben Herzinfarkt, ja, wenn ich dieses Wort sage. Zumindest hat man nämlich dieses Schlagwort früher verwendet, die Demokratisierung des Jenseitsglaubens.
Was damit gemeint ist, dass eben diese Texte nicht mehr allein dem König oder der königlichen Familie vorbehalten sind, sondern sich der Kreis derer, bei denen wir diese Texte aufgezeichnet finden, erweitert. Aber das ist eben bei weitem nicht demokratisch verteilt, sondern es ist immer noch ein sehr exquisiter, speziell ausgewählter Kreis innerhalb der ägyptischen Elite. Also so finden wir das speziell im Mittleren Reich dann bei den sogenannten Gaufürsten, also den wichtigsten Personen in den einzelnen Regionen Ägyptens, sowie hohen Priestern, wichtigen Priestern, die insbesondere in den auch ja in dieser Zeit oder in der Nähe der Pyramiden des Alten Reiches angesiedelten Kulte tätig waren, und auch ganz, ganz hochrangige, ausgewählte Personen eben.
Genau, das hängt auch einfach mit dieser geschichtlichen Entwicklung zusammen. Mit dem Zusammenbruch des Alten Reiches und dem Zusammenbruch der Staatsmacht, der Staatsgewalt und den folgenden Wirren der ersten Zwischenzeit tut sich da einiges in der Weltsicht der alten Ägypter. Der Gottkönig verliert damit seine Allmacht und eben auch dieses Alleinstellungsmerkmal, dass es nur ihm vorbehalten ist, jetzt zu den Göttern aufzusteigen. Und das verbreitet sich dann so ein wenig, wie man sagen will, und wird dann auch für die hochstehende Elite verfügbar. Aus den Pyramiden wandern diese Texte also dann auf die Särge der Elite. Und damit sind wir ja nun endlich bei dem Thema deiner Promotion auch angekommen, Jan. Was verbindet dich denn nun mit den Pyramiden und vor allem aber mit den Sargtexten?
Ja, also ich habe mich eben mit beiden Textgruppen beschäftigt. Vielleicht muss man hier einfach auch nochmal klar sagen, dass diese beiden Bezeichnungen Pyramidentexte und Sargtexte eigentlich verwirrend sind oder ein bisschen irreführend sind. Wir haben hier gar nicht unterschiedliche Texte vor uns, sondern es sind die gleichen Texte. Der Unterschied ist nur, wo sie erstmals aufgezeichnet wurden, beziehungsweise welcher Aufzeichnungsort erstmals auch entdeckt wurde, so dass wir hier durchaus von einer Textgattung sprechen können. Es kommen sicherlich neue Texte dazu, das ist ganz klar. Bei Sargtexte haben wir nochmal in größerem Umfang, also über 1000 verschiedene aufgezeichnete einzelne Sprüche, die allerdings auch sehr unterschiedlich lang sein können. Charakteristisch ist aber vor allem, dass sie die größte Anzahl von ihnen auf Särgen aufgezeichnet wurde, was aber nicht bedeutet, dass sie nicht auch auf Grabkammern stehen konnten, auf Papyrus oder anderen Objekten.
Also Sargtexte stehen nicht immer nur unbedingt auf Särgen und auch Pyramidentexte stehen nicht immer nur unbedingt auf Pyramiden, genau, sondern es ist einfach eine zeitliche Wandlung eines Textkorpus, den wir hier beobachten können. In ihrer absoluten Grundfunktion sind das also allgemein Texte, die in Verbindung stehen mit rituellen Handlungen und insbesondere mit dem Kult rund um den Verstorbenen. Nun hast du dich ja nicht allgemein mit den Sargtexten beschäftigt, sondern mit einem ganz besonderen Sarg beziehungsweise mehreren zu einer bestimmten Person, von der wir vorhin auch schon ein wenig was gehört haben. Er ist nämlich schon mal erwähnt worden in diesen Nut-Texten. Es ist ein Herr mit Namen Karennen.
Ausgewählt habe ich dieses Sargensemble. Es handelt sich also um einen äußeren und einen inneren Sarg, weil er ein relativ ausgeglichenes Verhältnis zwischen Pyramiden und Sargtexten enthält, sodass wir ein aussagekräftiges Spektrum vor uns haben. Und was ich ganz schön zeigen konnte bei diesem Sarg, ist, dass die auch jetzt nicht willkürlich zusammengewürfelt sind, was auch nicht zu erwarten gewesen wäre im alten Ägypten, sondern dass insbesondere bei den Texten, die ja viel mehr ritueller Natur sind, die Pyramidentexte bevorzugt wurden.
Also vielleicht auch ein Bezug eben auf die Vergangenheit, auf die Altehrwürdigkeit. Ne?
Ja, unbedingt. So würde ich es auch sehen. Mhm. Während in Beschreibungen, auch die dann immer stärker werden in den Sargtexten, nämlich die Beschreibung der Jenseitsreise des Verstorbenen in Angleichung oder mit dem Sonnengott zusammen, da überwiegen eindeutig die Sargtexte. Also hier wurden möglicherweise auch Texte einfach neu geschrieben, die alten Ideen umformuliert und dann ja, entstehen neue Texte. Es ist ja auch so, dass wirklich jede Zusammenstellung von Texten in einem Sarg einzigartig ist.
Das ist ganz individuell. Das heißt, man kann sich das wirklich so vorstellen, dass man das ganz persönlich für sich zusammen hat stellen lassen. Wenn Sie zu der Person des Karennen und seine Einordnung in die altägyptische Geschichte ein bisschen mehr hören wollen, schauen Sie mal auf unseren YouTube-Kanal. Da hat der Jan nämlich mal einen Vortrag zur Person des Karennen gehalten, dem Finanzminister seiner Zeit. Aber wir gehen nochmal zurück ein wenig zu den Texten. Wir hatten vorhin ja schon über die verschiedenen Spruchformen gesprochen.
Ja, das ist vor allem eben auch dann die Perspektive. Und hier sieht man ganz klar, wir haben das auch in den Texten zur Nut gehört, eben wie der Verstorbene angesprochen wird als Osiris Karennen. Mhm. Also hier haben wir wirklich auch die Verstorbene Person vor uns.
Es ist eben nicht nur der König, der zu Osiris, zum Gott Osiris wird, sondern in dieser Zeit hat man es, dass der Verstorbene zu einem Osiris im Jenseits wurde. Also das ist so eine Art, naja, man kann fast sagen, Ehrenbezeichnung für einen Verstorbenen war. Ja. Der wurde zu einem Osiris und hat das dann zu seinem Namen mit dazugenommen.
Genau. Beziehungsweise auch einfach ja, zeigt, dass er als vergöttlichte Form des Jenseits gelangt ist. Und ähnlich wie eigentlich verständlich für einen Verstorbenen ist der, dass er auch eher erstmal in einer passiven Version ist. Das heißt, er ist auf diese Rituale, auf die Versorgung, auf ein Begräbnis angewiesen und erhält dann erst wieder eine aktive, im Jenseits weiter existierende Form, in der er aktiv auftreten kann. Und genau dieses beiden Phänomene können wir auch beobachten in den Texten. Also zunächst die Ansprache an ihn und dann als Ach kann er selbstständig handelnd wieder auftreten. Die Texte wandeln sich dann auch noch ein weiteres Mal und gehen in das Totenbuch über.
Das heißt, man hat also quasi eine erneute redaktionelle Überarbeitung dieser Texte. Und wir haben dann von den Pyramidentexten die Sargtexte und von den Sargtexten das sogenannte bekannte Totenbuch.
Genau, das hat übrigens deutlich weniger verschiedene Sprüche und tritt auch ja, irgendwie einheitlicher auf und steht definitiv einem noch größeren Personenkreis zur Verfügung.
Aber trotzdem hat man auch hier wieder die ganz individuelle Zusammenstellung. Das heißt, kein Totenbuch, was uns überliefert ist, gleich dem anderen. Natürlich hat man immer wieder auch Überlappungspunkte, aber es ist trotzdem auch hier immer noch eine ganz individuelle Zusammenstellung. Und wir finden auch hier natürlich naturgegeben zahlreiche Spuren und Textelemente, die wir bereits aus den Sargtexten kennen. Und dieser Wandel, dieser Übergang von den Sargtexten zum Totenbuch, das spielt München und unser Museum auch eine ganz besondere Rolle.
Ja, es befinden sich nämlich auf der Rückseite des Sargoberteils der Sa-Tschehuti, also eines unserer ganz zentralen Objekte, stehen in Kursivhieroglyphen Texte. Und da stehen solche Texte des Totenbuchs. Und aus dieser Zeit, das ist eine der frühesten Belege eben auch für die neue redaktionelle Form des Totenbuchs, genau. Bei der Theben, wo der Sarg herkommt, auch eine ganz wichtige Rolle spielt.
Das heißt, es ist schon die Texte, die wir nachher aus dem Totenbuch auf Papyrus kennen, aber es ist eben immer noch im Sarg angebracht. Also genau dieser Übergang. Und wenn wir uns mal einen von diesen Verwandlungssprüchen anhören, die sich dort auf dem Sarg der Sacehuti befinden, dann heißt es dort, Spruch, sich in einen Reiher zu verwandeln. Als Urzeitlicher bin ich geflogen, als Chepri bin ich entstanden, als Gewächs bin ich gewachsen, als Schildkröte habe ich mich verhüllt, ich bin die Frucht jedes Gottes. Ich bin das Gestern, die vier jener sieben Uren, die im Westen entstanden sind.
Also hier sehen wir auch nochmal ganz schön ein ganz wichtiges Thema dieser Texte, nämlich das Verwandeln des Verstorbenen, der ja von einem Lebenden durch den Tod hindurch zu einer jenseitigen göttlichen Form gelangt. Und dabei kann er verschiedene Gestalten annehmen. Und da gibt es sehr viele Texte, die eine Verwandlung, das ägyptische Wort Cheper, beschreiben in sehr häufig Tierformen, insbesondere Vögel. Die längste überlieferte Abfolge solcher Verwandlungssprüche stammt aus den Sargtexten und die wurden aufgezeichnet auf einem Sarg.
Der ist Karennen, mit Sicherheit. Ne?
Ganz genau.
Wer hätte es gedacht?
Mit denen hatte ich also auch sehr viel zu tun. Eine sehr spannende Textgattung auch.
Bei dieser neuerlichen Edition des Textkorpus zum Totenbuch fällt im Übrigen der Kannibalenspruch, den wir in den Sargtexten noch kennen, hier nun hinaus. Und ein weiteres Novum im Totenbuch ist nun auch die enge Verflechtung der Texte mit den Bildmotiven, mit den sogenannten Vignetten. Das heißt, Bild und Text bilden jetzt hier eine Einheit. Und bis in die ptolemäische Zeit sind die Totenbücher nun die zentralen Texte, die dem Verstorbenen mitgegeben werden.
Wobei auch die beiden alten Textgattungen, Pyramiden und Sargtexte, nicht völlig verschwinden, sondern wir finden immer noch ganz spezielle Texte aus diesen beiden Corpora, die weiterverwendet werden. Also so gibt es im Neuen Reich durchaus in Privatgräbern und Tempeln Pyramidentexte und auch insbesondere in der Spätzeit, speziell aus der 27. Dynastie, gibt es nochmal reichlich, also großzügig dekorierte Gräber mit Pyramidentexten. Besonders eindrucksvoll eben auch in Saqqara und da befinden sie sich nicht nur, befinden sie sich in unmittelbarer Nähe auch zur Unas-Pyramide.
Das heißt, man kann also davon ausgehen, dass man damals auf diese alten Texte auch nochmal wieder zurückgegriffen hat. Das ist ja auch was ganz Spannendes für uns hier, ist das alte Ägypten so weit entfernt, aber wir müssen uns auch diese Zeiträume im alten Ägypten noch einmal verdeutlichen. Das heißt, in dieser 27. Dynastie, das waren mehr als 1.500 Jahre nach den ersten Aufzeichnungen der Unas-Pyramide. Und selbst dann sind die immer noch benutzt und weiter tradiert worden. Das ist jetzt, als wenn unser eins in der Schule Walter von der Vogelweide liest.
Ne? Ja, und das müssten wir eigentlich noch viel weiter zurückgehen. Ja, da wüssten wir wahrscheinlich gar nicht.
Genau. Aber diese Zeiträume, die sich auch über das alte Ägypten erstrecken, die machen wir uns meistens gar nicht so klar, sondern dass man auch da eine ganz, ganz lange Tradition hat.
Und es zeigt aber eben auch, wie zentral die Inhalte der Pyramidentexte sind für das Verständnis der altägyptischen Religion und der Jenseitsvorstellungen.
Machen wir noch mal einen Schritt zurück und gucken uns die Sprache der Texte noch einmal direkt an.
Die Pyramidentexte sind nämlich in Altägyptisch abgefasst.
Das verwundert uns jetzt nicht, aber irgendwie doch, ne? Das wird unsere geneigte Zuhörerschaft vielleicht nicht wissen. Bezeichnet man die Hieroglyphen doch gemeinhin als Altägyptisch. Aber wir können in den über 3500 Jahren, die wir die altägyptische Sprache beobachten, verschiedene Sprachstufen ausmachen. Walter von der Vogelweide hat auch ein anderes Deutsch geschrieben und gesprochen als wir heute. Und genauso ist es auch im alten Ägypten.
Die klassische Sprachstufe ist das sogenannte Mittelägyptisch. Das ist auch die Sprache, die Studierende im Fachbereich Ägyptologie als erstes lernen müssen. Das ist die klassische Sprache, die auch in späterer Zeit maßgeblich ist. Und also wenn man die verstanden hat, dann kann man sich die anderen Sprachstufen relativ gut erarbeiten. Und Altägyptisch ist da eben eine Vorstufe zu, die noch gewisse Besonderheiten ausmachen.
Genau, es ist eben eine sehr frühe Sprachstufe zur Zeit der Pyramidenzeit des Alten Reiches. Und diese Sprachstufe ist noch nicht ganz so ausgefeilt. Es gibt noch eine uneinheitliche Orthographie und Grammatik. Es treten ganz, ganz gehäuft Determinative auf, die man so in späterer Zeit nicht mehr hat. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, gefährliche Zeichen vermeidet man oder verstümmelt sie, indem man sie halt unschädlich macht. Altägyptisch wird in der Uni nicht allzu häufig gelehrt. In meiner Zeit in Göttingen, während ich studiert habe, hat man es nicht angeboten. Wie sieht es bei dir aus, Jan?
Ja, ich habe einen Kurs in Altägyptisch gemacht. Und zwar ging das sogar auch auf meinen Wunsch zurück. Und daraufhin hat Professor Quack dann auch einen Kurs dazu angeboten. Und da haben wir unter anderem auch den Kannibalenspruch gelesen.
Ja, siehst du, also Wunschkonzert war das bei uns damals nicht so sehr. Aber es waren einfach nicht so viele Studierende bei uns damals, dass ich das angeboten hätte. Beziehungsweise es wurde einmal Altägyptisch angeboten, aber da habe ich gerade mit Mittelägyptisch angefangen. Und zwei Sprachstufen parallel zu lernen, das wäre doch so in der Frühzeit des Studiums vielleicht nicht ganz so gut gewesen. Seit wann weiß man denn nun eigentlich um die Pyramidentexte?
Bereits 1881 hat Gaston Maspero die innere Struktur der Unas-Pyramide untersucht und dabei eben auch die Pyramidentexte entdeckt.
Es gibt einen ganz grandiosen Stich von Maspero in der Grabkammer des Unas. Ach. Und er hält dann da so sinnierend die Hand irgendwie ans Gesicht und es sieht aus, als würde er ein Handy am Ohr haben und gerade von seiner Entdeckung berichten. Hier, hör mal zu, ich habe da was ganz Cooles entdeckt. Auch dieses Bild verlinke ich in den Shownotes. Es ist wirklich ganz, ganz grandios. Ich kann mich immer kringeln vor Lachen, wenn ich das sehe. Maspero, nachdem er also per Smartphone von seiner Entdeckung berichtet hat, macht sich sogleich daran, die ersten Pyramidentexte auch zu veröffentlichen.
1899 nimmt sich dann Kurt Sethe dieser damals neu entdeckten Texte an. Er hat ja zeitgleich auch am großen Wörterbuch der ägyptischen Sprache gearbeitet, sodass die Pyramidentexte da auch gleich mit berücksichtigt wurden und Eingang gefunden haben. Und es gibt da einen sehr großen Apparat mit Konkordanz und Epigraphien und wirklich einen reichhaltigen Kommentar dazu.
Und natürlich auch der Übersetzung. Es wird sozusagen die Bearbeitung der Pyramidentexte Sethes Lebenswerk. Ja. Es reicht sogar noch darüber hinaus, denn vieles seiner Arbeit wird erst posthum veröffentlicht in den Jahren zwischen 1935 und 1962.
Und als nächstes ist sicherlich Faulkner zu nennen, der auch viel über Sargtexte gearbeitet hat, aber auch eine Gesamtübersetzung der Pyramidentexte 1969 herausgegeben hat.
Die letzte umfangreiche Edition der Pyramidentexte stammt von James P. Allen aus dem Jahr 2013. Es sind insgesamt 6 Bände, die auch online verfügbar sind. Aber auch die ist natürlich noch nicht endgültig. Wir haben es am Anfang gesagt, es kommen immer wieder auch Textfragmente hinzu, die zu noch neuen unbekannten Sprüchen gehören.
So gibt es eine umfangreiche französische Mission in Saqqara, die einzelnen Pyramiden dort auch komplett neu aufnimmt. So ist jetzt erst jüngst 2019 eine Gesamtpublikation der Pyramide des Merenre erschienen, nachdem bereits 2010 die Pyramide von Pepi dem I. komplett publiziert wurde. Also das Thema ist lange noch nicht abgeschlossen und wirklich noch spannend, was wir da noch an Neuem erfahren können.
Damit haben wir Ihnen einen kleinen, naja, vielleicht nicht ganz so kleinen, sondern doch etwas ausgeuferten Einblick in diese spannende und weitgehend unbekannte Gattung altägyptischer Texte gegeben. Und Sie sehen, wenn Sie uns also Themenwünsche zukommen lassen, dann greifen wir die durchaus auch auf. Wir fordern Sie also auch weiterhin dazu auf, dass Sie uns Ihre Themenwünsche zukommen lassen. Per E-Mail, einfach in die Kommentare hier auf YouTube oder von mir aus auch per Brieftaube, reitende Boten. In Zeiten wie diesen möglichst kontaktfrei und mit Abstand. Wir hoffen, dass Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Sagen danke für heute. Auf die Ohren.